Der Grad der Bargeldakzeptanz ist ein sehr guter Gradmesser für den Grad unserer Freiheit, unserer Demokratie. Denn Bargeld erlaubt es Ihnen und mir, ein Geschäft zu machen, ohne dass sofort ein Dritter zuschaut. Der digitale Euro ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist natürlich quasi der letzte Baustein zur Bargeldabschaffung. Der digitale Euro kann dazu führen, dass man einzelne Warengruppen sperrt, dass man Personen sanktioniert. Es geht hier um uns, es geht um die Bürgerinnen und Bürger, es geht um unser Portemonnaie.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Dr. Otte.
Ja, freut mich sehr, Herr Hopf.
Herr Professor Otte, wir sprechen heute über ein Thema, das die Gesellschaft schon lange bewegt, Sie vor allem schon vor einigen Jahren. Das müssten jetzt sogar, wenn ich mich nicht täusche, sind das 10 Jahre? Vor 10 Jahren haben Sie das bereits veröffentlicht in Ihrem Buch, das Thema Bargeld. Darüber wollen wir heute sprechen. Bargeld, Bargeldabschaffung, wie uns das Bargeld immer madiger gemacht wird. Bevor wir aber starten, möchte ich Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind einer der bekanntesten deutschen Ökonomen, Unternehmer, erfolgreicher Vermögensverwalter und erfolgreicher Publizist und waren bereits mehrmals Börsianer des Jahres. Von 2019 bis 2021 waren Sie Vorsitzender der Werteunion und 2022 kandidierten Sie für das Amt des Bundespräsidenten. Jüngst haben Sie Ihren Spiegel-Bestseller Rettet unser Bargeld überarbeitet und die Neuauflage wird ab dem 26. Mai erhältlich sein. Die Erstveröffentlichung Ihres Buches war im Jahr 2016, also vor gut 10 Jahren. Jetzt ist aber das Buch 3-mal so umfangreich wie vorher. Was ist denn in diesen 10 Jahren passiert? Würden Sie sagen, Ihre Prognosen haben sich bewahrheitet oder im Zweifelsfall sogar noch verschlimmert?
Ja, die Prognosen haben sich bewahrheitet und verschlimmert. Wir haben gewarnt vor 10 Jahren, dass mit der schleichenden und auch sehr offensiv betriebenen Bargeldabschaffung oder Verdrängung, abgeschafft ist es ja noch nicht, der Schritt in Kontrollstaat und Transhumanismus, was miteinander zusammenhängt, sehr weit ist und sehr schnell voranschreitet. Und leider hat das vor 10 Jahren zwar Bewusstsein geschaffen, aber die Koalition, die Bargeldabschaffung vorantreibt, das sind Banken, das sind Politiker, das sind auch die Big-Tech-Konzerne, das sind auch die Fintech-Konzerne, ist halt so mächtig, dass man dem kaum was entgegensetzen kann, dass man sich also als Bürger individuell wehren muss und kann, dass aber politisch nicht so viel passiert ist. Bei Ihnen in der Schweiz zum Glück ja. Bei Ihnen ist nach einer Volksabstimmung Bargeld in die Verfassung aufgenommen worden. In der Slowakei ebenfalls. In Bayern hat die AfD einen Gesetzentwurf eingebracht für die Landesverfassung. Also ein bisschen was passiert, aber es ist natürlich noch nicht genug. Deswegen habe ich dieses Buch komplett neu geschrieben. Ich habe auch das Thema Kryptos behandelt, ich habe ePay behandelt, ich habe die Entwicklung seitdem behandelt und ich habe ein sehr langes Kapitel am Ende oder ein umfangreiches Kapitel, was Sie tun können, was, wie man sich wehren kann, was man überhaupt tun kann in dieser Zeit fortschreitender technologischer Totalüberwachung, möchte ich sagen.
Ich könnte mir vorstellen, vor 10 Jahren gab es noch den einen oder anderen, der dann ein bisschen gelächelt hat, wie bei allem, was vor seiner Zeit veröffentlicht wurde. Jetzt werden die meisten Leute wahrscheinlich nicht mehr lächeln. Es müsste eigentlich allen klar sein, dass die Forderungen nach der Abschaffung von Bargeld auch von höchster Stelle ganz klar gefordert werden. Wer Interesse hat an Ihrem Buch, unten in der Videobeschreibung findet man einen Link. Ich habe gehört, da gibt es auch noch ein Glücksspiel bzw. ein Gewinnspiel dazu.
Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn das Buch wieder ein Bestseller wird und danke, dass wir das hier auch vorstellen können. Es hält sich schon sehr gut bei Amazon und wenn Sie es erwerben, haben Sie die Tipps drin, Sie haben die Analyse seit der Zeit. Übrigens natürlich, der digitale Euro ist ein ganz wichtiges Thema, das habe ich eben nicht erwähnt. Das ist natürlich quasi der letzte Baustein zur Bargeldabschaffung. Wenn Sie es erwerben, schlagen Sie natürlich dem Mainstream ein Schnäppchen und Sie können an dieser Verlosung teilnehmen und bei der Buchpremierenparty am 2. Juni dabei sein, wenn Sie ausgelost werden. Und wir verlosen auch 28 Silbermünzen. Also von daher würde ich mich freuen, wenn das Buch nicht nur aufgrund des Nutzwertes, sondern auch so rege Nachfrage findet. Danke fürs Erwähnen. Und Ja, was ist seitdem passiert? Wir haben die Kryptos neu, wir haben den digitalen Euro, der kommen soll, und wir haben etwas neu, was in Bezug auf die Bargeldabschaffung, was ePay ist, sehr viel einfacher geworden. Die ePay-Apps bei Rewe, bei den Discountern, da ist natürlich viel passiert. Und wenn Sie sagen, vor 10 Jahren vor der Zeit, ich würde sagen, nein, man konnte als politisch sensibler Mensch das sehen, denn 2 Jahre früher, 2014, startete dieser Generalangriff auf das Bargeld mit einem Vortrag des ehemaligen Chefökonomen des Internationalen Währungsfonds, Ken Rogoff, beim Münchner IFO-Institut. Und da hat er dann in einem Vortrag Bilder gezeigt von Bargeldbündeln, von Kokainpäckchen, von Maschinenpistolen, so nach dem Motto, Bargeld nützt nur Kriminellen, es fördert den Terror, es fördert den Drogenhandel, was Quatsch ist. Terror, Drogenhandel und so weiter werden meistens von oben mit organisiert und sogar durch staatliche oder halbstaatliche Stellen und durch den Deep State gedeckt. Also es geht hier um uns, es geht um die Bürgerinnen und Bürger, es geht um unser Portemonnaie, es geht darum, uns zu überwachen und nicht darum, diesen Terror und Waffenhandel im großen Stil abzuschaffen. Der läuft über ganz
Ja,
andere Kanäle.
ganz klar. Und ich meine, aufgrund dieses Arguments wurde ja schon der 500-Euro-Schein abgeschafft. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass in Großbritannien der höchste Nominalschein 50 Pfund ist und dort werden wahrscheinlich zentnerweise Kokain jeden Tag weggeschnupft und die werden ja dann damit bezahlt. Ja, also quasi zu sagen, wir gehen auch erstmal von oben weg, wir nehmen den 500er, irgendwann nehmen wir den 200er, weil gerade damit werden die illegalen Geschäfte betrieben, das ist ja kompletter Blödsinn. Jetzt haben Sie aber auch die Schweiz erwähnt. Da wurde das ja vor kurzem in der Verfassung verankert. Heißt das denn jetzt Ihrer Meinung nach, dass das dann sicher nicht abgeschafft werden kann? Also hat sich die Schweiz jetzt damit abgesichert und gesagt, okay, es muss immer weiter nutzbar sein?
Also steht so in der Verfassung. Ob das dann so umgesetzt wird, ist noch eine andere Frage. Verfassungen sind flexibel und dehnbar. Die Koalition der Interessengruppen, die die Abschaffung will, ist mächtig, ist übermächtig. Die Bürger in der Schweiz haben sich in dem Fall durchgesetzt. Aber die Schweiz ist nun auch kein Hort der Beständigkeit, der eine Bestandsgarantie hat. Sie steht unter Druck seitens der EU. Die Schweiz hat ja, und das ist sozusagen meine Kritik am Schweizer System beziehungsweise der historischen Entwicklung, die Schweiz hat einen sehr schwachen Bundesrat, was historisch richtig war. Starke Kantone, eine schwache Zentralregierung. Heutzutage braucht man als kleines Land fast eine starke Zentralregierung, um diesen ganzen Dingen zu trotzen. Wir haben das in Ungarn gesehen. Jetzt hat es trotzdem da einen Wandel gegeben, aber auch indem der Herausforderer von Viktor Orban im Prinzip dessen Positionen übernommen hat und vieles dann vielleicht aber trotzdem unter der Hand ändern wird im Sinne der Europäischen Union. Das wird sich zeigen. Das ist so meine Prognose. Also auch die Schweiz ist gefährdet. Sie laufen der Entwicklung hinterher. Es gibt dann noch mehr Stabilität, aber auch die Schweizer Banken sind ja zum Teil schon vor Jahren dazu übergegangen, größere Bargeldsummen auch nicht mehr auszuzahlen, wenn man das nicht sehr gut legitimieren konnte. Also da ist auch nicht alles mehr völlig frei, sondern auch da merkt man, dass die Fesseln enger werden. Aber es ist natürlich noch erheblich freier als in der Europäischen Union.
Ja, nun nach der letzten Finanzkrise wurde eine EU-Richtlinie mit der Bezeichnung Bank Recovery and Resolution Directive BRRD eingeführt, die angewendet werden kann, wenn eine systemrelevante Bank in Schieflage gerät. Unter anderem können sich in einem solchen Fall auch Einlagen von über 100.000 Euro zur Sanierung einer solchen Bank herangezogen werden. Denken Sie, dass es in Deutschland zu solch einer Situation kommen könnte? Und falls ja, wie kann man sich davor schützen? Muss man jetzt deshalb sein Geld auf verschiedensten Banken verteilen oder grundsätzlich abziehen?
Also ich schreibe da auch was zu in den Hinweisen am Ende. Natürlich braucht man mehrere Banken. Das ist völlig klar. Gerade wenn man seinen Hauptsitz in der EU hat, wäre eine Liechtensteiner Bank, eine Schweizer Bank doch sehr anzuraten, dass man also nicht direkt mit seinem ganzen Barvermögen in der EU ist. Fremdwährungen sind auch nicht verkehrt. Ich würde das nicht übertreiben mit der Diversifizierung. Also Schweizer Franken ist sicherlich eine gute Zweitwährung. Das kann man machen. Aber natürlich ist Vermögen über 100.000 Euro latent bedroht, also über der Einlagensicherung. Denn unser Bankguthaben, und das werden Sie auch oft genug thematisiert haben, ist eben kein Geld, ist nicht unser Geld, sondern ist ein Kredit, den wir der Bank gegeben haben,
Ja.
buchhalterisch, und der dann im Rahmen einer Sanierung eben auch gekürzt werden kann. Und das ist eben dieser Artikel 20 der Sanierungsrichtlinie, die Sie eben zitiert haben. Und damit ist das möglich. Und wie weit es angewendet wird, wird sich zeigen. Ich möchte mal ein etwas breiteres Bild zeichnen. Wir haben ja schon lange gesagt, dass die Staaten der westlichen Welt überschuldet sind. Und man sieht eben durch schleichende Sanierungsmaßnahmen, durch schleichende Vermögensvernichtung, also durch Rentenkürzungen, durch Steuererhöhungen, durch Erhöhungen von Gebühren der Kommunen, das sind ja alles Dinge, die aufs Vermögen der Mittelschicht gehen, durch Inflation, durch Financial Repression. Also ich glaube nicht, dass es den großen Knall geben wird, dass man alle Guthaben in irgendeiner Form eins zu eins umstellen wird. Da ist man heutzutage weiter, und gerade durch den digitalen Euro ist man weiter, denn der digitale Euro kann dazu führen, dass man einzelne Warengruppen sperrt, dass man Personen sanktioniert. Man sanktioniert ja heutzutage schon Personen, indem man die Konten sperrt und diese Leute keine Konten bekommen. Der unabhängige Journalist Flavio von Witzleben, den hat es getroffen vor kurzem. Das Kompaktmagazin hatte es getroffen. Also hat verschiedene getroffen. Das sind so
Jacques
die,
Beau.
genau, Jacques Beau ist natürlich ein ganz eklatanter Fall, aber auch ein früherer UNO-Mitarbeiter, der die Themen in Gaza sehr stark thematisiert, der ist auch sanktioniert mittlerweile. Das sind so die Daumenschrauben, die mittlerweile angewendet werden. Das ist schon sehr beängstigend. Also damit sind wir ein ganz großes Stück tiefer im Kontrollstaat. Mehrere Konten, nicht alle Konten in der EU, nicht alles natürlich auf dem Konto, etwas Bargeld zu Hause. Wie viel, da mache ich auch Vorschläge im Buch. Kryptos kann man machen. Ich habe selber keine Kryptos. Das ist ein weiteres Asset. Edelmetalle sind auch Assets. Also das sind alles sozusagen Vermögenswerte zum Liquiditätserhalt, zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Das sind jetzt keine Vermögenswerte zum Vermögensaufbau, aber das sind alles Assets, über die man nachdenken kann.
Ja. The Guardian schrieb vor einiger Zeit einen Artikel, der sinngemäß folgende Überschrift hatte: Deutschlands Problem. Es ist ein analoges Land in einer digitalen Welt. Ich musste schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil es einfach absolut stimmt. Denken wir dann nur mal an die deutschen Finanzbehörden, wo teilweise ja noch Faxgeräte, ich weiß nicht, ob das jetzt noch der Fall ist, aber bis vor kurzer Zeit noch Faxgeräte genutzt wurden. Wenn wir daran denken, dass wir bei vielen Entwicklungen massiv hinten dran sind, sehen Sie ganz persönlich, ich weiß, Herr Otte, das ist jetzt eine Frage, man will hier auch nicht zu negativ sein, aber auf der anderen Seite muss man hier auch klar Kante beziehen. Sehen Sie noch mal ein richtiges Comeback für die deutsche Wirtschaft? Und wenn ja, wie könnte sich sowas ausspielen? Also was müsste passieren, damit es so ein Comeback gibt?
Also ich sehe das Comeback als sehr unwahrscheinlich an. Man kann aber trotzdem eine Menge machen, um den Standard zumindest zu erhöhen oder unsere Position etwas zu stärken. Das Comeback ist aus verschiedenen Gründen sehr unwahrscheinlich. Europa ist Datenkolonie. Wer heutzutage nicht bei Big Tech dabei ist, in welcher Form auch immer, das ist so, als ob man vor 200 Jahren die Dampfmaschine verpasst hätte und dann etwas später die Eisenbahn. Und Europa ist bei Big Tech nicht dabei. Wir haben uns quasi den USA geöffnet, den amerikanischen Big Tech-Konzernen. Die sind genauso als Konkurrenten und als auch unter Umständen nicht besonders günstige Konkurrenten für Europa zu sehen. Also ich wäre für europäische Steuern auf diese Konzerne. Ich wäre für scharfe Gesetzgebungsregeln auf die Big Tech-Konzerne. Da gab es 2014 eine große Debatte, die von den Demokraten in den USA ausgelöst wurde und von den Sozialdemokraten in Deutschland. Martin Schulz, der damalige Präsident des EU-Parlaments, hat das mit ausgelöst. Frank Schirmacher, der Herausgeber der FAZ, hatte eine Debattenserie in der FAZ. Ich habe da auch einen Artikel zu beigetragen. Es gab dann ein Buch, Technologischer Totalitarismus. Also diese gigantischen Machtanballungen, die jetzt ja auch alle mit Donald Trump verbandelt sind, mit denen hat er eine Allianz geschlossen. Das war in seiner ersten Amtszeit noch nicht so. Die sind natürlich sehr zum Schaden Europas. Europa müsste da aktiv mit in Anführungszeichen Industriepolitik gegenhalten. Das sehe ich nicht. Damit ist Europa abgehängt. Wir sind datenmäßig völlig offen gegenüber den USA und damit sind die Chancen sehr gering. Was könnte man machen, oder ich hole noch etwas weiter aus. Ein zweiter Punkt, den Hans-Werner Sinn auf einer Veranstaltung gesagt hat, auf der ich mit ihm 2011 in Portugal war. Der sagte, Deutschland ist gut durch die Finanzkrise gekommen, weil wir funktionierende Industriekerne haben. Aber wenn die weg sind, sind die weg. Und die brechen gerade weg durch die irrwitzige Energiepolitik, durch die grüne Politik, die von einem CDU-Kanzler gemacht wird. Also, und wenn die weg sind, sind wir weg und dann sinkt das Niveau des Landes massiv. Und diese Bewegung findet statt. Also, ich bleibe in Deutschland, ich bin ja auch US-Staatsbürger. Sie haben sich dazu entschieden, in die Schweiz zu gehen. Es wird noch sehr unangenehm in Deutschland. Der Lebensstandard wird sinken. Wir können das verlangsamen. Wir können da was dran tun. Ich versuche da was dran zu tun. Aber die Tendenz ist völlig klar. Was passiert, wenn uns die Automobilindustrie wegbricht? Dann ist nichts mehr da. Michael Porter, der Harvard-Professor, hat 1990 schon in seinem Wettbewerbsvorteile von Nationen geschrieben, dass unsere Cluster, also die Kerne, von denen Sinn auch sprach, die Cluster waren, die uns im 19. Jahrhundert groß gemacht haben. Elektrotechnik, chemische Industrie, Verfahrenstechnik, Automobil und so optische Industrie. Das sind die Stärken Maschinenbau, das sind die Stärken Deutschlands gewesen und da kommt wenig nach. Also, es sieht nicht gut aus.
Ja, danke da für die ganz offenen Worte. Sie hatten gerade vom Kanzler Friedrich Merz gesprochen, der jetzt laut Umfragen zum einen der unbeliebteste Politiker Europas ist und zum anderen der unbeliebteste Politiker Deutschlands. Das ist auch eine Leistung, die wir anerkennen wollen. Wenn wir uns jetzt aktuell anschauen, dass die Tonalität zwischen den Koalitionsparteien immer rauer wird und man eigentlich Dinge ausspricht, die man so gar nicht aussprechen würde. Also man sagt quasi schon jeweils sag ich mal, im Mittelmanagement kommen so Leute raus, die sagen, ja, das wird nicht halten und das können ja zum einen Drohungen sein, um die andere Seite irgendwie wieder einzufangen oder aber auch wirklich so gemeint, dass man die eigene Basis darauf vorbereitet, dass es kommt. Also man geht so mit diesem Soft-Opening jetzt rein und macht den Leuten klar, ja, vielleicht ist es mal wieder so, was juckt uns unser Geschwätz von gestern? Jetzt waren Sie ja viele Jahre selber Mitglied der CDU und haben auch gute Kontakte in die AfD hinein. Glauben Sie, dass die übrigens noch gestern nochmal bekräftigten Aussagen von Friedrich Merz, mit ihm wird es keinerlei Annäherung zur AfD geben, was ja nicht bedeutet, dass es keine Annäherung zur AfD geben wird, sondern einfach nicht mit ihm, dass es hier in den, sagen wir mal, auf Sicht der nächsten 12 Monate Neuwahlen gibt, oder meinen Sie, die raufen sich nochmal zusammen und schleppen sich jetzt irgendwie weiter?
Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.
Ja.
Also es knistert wirklich ganz gewaltig, ob das jetzt ein strategischer Plan ist seitens der Leute, die da sich outen, oder ob das jetzt so eine Entwicklung ist, die sich gegenseitig hochschaukelt. Das wird sich zeigen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Koalition nicht halten wird. Ob das in den nächsten 12 Monaten der Fall sein wird, das weiß ich nicht, aber es gibt doch massive Brüche. Das Problem ist nur, dass tatsächlich kein anderer mit der AfD will, weil die AfD in manchen Punkten schon für grundlegend andere Politik steht. Sie steht für Friedenspolitik in alle Richtungen. Das wollen alle anderen nicht, bis aufs BSW. Aber das BSW hat sich selber rausgeschossen durch etliche taktische Fehler und strategische Fehler. Die AfD steht für viele andere Dinge. Also die Friedenspolitik ist das eine. Sie steht für das Wahrnehmen deutscher Interessen. Sie steht für eine andere Wirtschaftspolitik. Sie steht im Prinzip gegen die rot-grüne Politik, die jetzt von Schwarz-Rot-Grün gemacht wird. Und die CDU ist eine Funktionärspartei, wie die anderen Parteien auch. Die AfD steht natürlich auch in der Gefahr, dahin zu kommen. Also da kommen jetzt auch schon neue Generationen nach. Die erste Generation, das waren ja alles Leute, die aus einem normalen Beruf kamen. Und noch steht sie für das Versprechen einer grundlegend anderen Politik. Ob das halten wird, sei dahingestellt, denn auch da knabbern natürlich die Interessengruppen und die Lobbys. Also bis jetzt hält es, toi, 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 das Führungsduo und dann auch Björn Höcke, der ja einen phänomenalen Podcast hatte vor einigen Tagen,
Absolut.
die stehen da für Stabilität. Aber die Koalitionäre, also von denen sehe ich keinen, der es mit der AfD probieren wollte, weil das eben tatsächlich einen Kurswechsel, insbesondere in der Außenpolitik, in der Kriegspolitik bedeuten würde. Und das will keiner. Also es bleibt spannend, es ist da sehr schwer zu prognostizieren, was passiert, außer dass diese Koalition wahrscheinlich nicht diese Legislaturperiode überleben wird. Ich meine, Friedrich Merz ist ja auch entlarvt sich jetzt auch als das, was er ist. Ich kenne ihn sehr lange und ich habe nie viel von ihm gehalten. Ich habe immer, er wurde ja in, sagen wir mal, liberal-konservativen Kreisen durchaus mal als Hoffnungsträger gehandelt. Ich habe ihn immer für einen Lobbyisten gehalten, für einen Befehlsempfänger, der vor allem an sich denkt, an einen Selbstdarsteller. Das sieht man jetzt immer mehr. Er ist auch völlig fassungslos von dem, was passiert und hat dann irgendwann, glaube ich, gesagt, kein Kanzler vor mir hat das ertragen müssen. Also da sieht man dieses Selbstmitleiden, diese völlige Abgehobenheit, auch wenn er konfrontiert wird mit Bürgerfragen, also wurde jetzt konfrontiert mit der Frage, was ist denn seit Ihrem Amtsantritt besser geworden? Da hätten Sie das Gesicht sehen müssen. Im Saal gab es Gelächter. Er hat da erstmal nichts drauf geantwortet und dann gesagt, für eine Bilanz sei es noch zu früh. Also es ist ein Trauerspiel, aber wir sehen eben seit vielen Jahren dritt-, viertklassige Politiker, Lobbyisten, ob das Habeck oder Baerbock ist. Merkel war das nicht. Merkel hat auch viel Schaden angerichtet. Sie hat natürlich auch nicht unbedingt Deutschland gedient, sondern hat einen anderen Referenzrahmen. Aber sie war natürlich sehr smart. Sie war eine sehr smarte, möchte ich sagen, Politmanagerin und Praktikerin der Macht. Nicht immer oder überhaupt nicht zum Nutzen Deutschlands und des deutschen Bürgers, aber das ist ein anderes Thema. Aber was wir jetzt haben seit einigen Jahren, das ist doch wirklich entsetzlich. Also damals sagten einige, es kommt schlimmer nach Merkel und ich hatte gehofft, dass das nicht der Fall sei und es ist tatsächlich schlimmer geworden.
Ja, definitiv. Können Sie sich aufgrund der Umstände vorstellen, nochmal in diesen Sumpf reinzuwaten? Ich meine damit, selbst nochmal in der Politik tätig zu werden, sei es zum einen ein weiteres Mal für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren oder aber, da würde ich Sie vielleicht eher sehen, weil der Bundespräsident ist ja auch ein Grüßhans und ich meine, Sie sind jemand, der hands-on, man müsste Ihre Kompetenz nutzen. Und nicht fürs Händeschütteln, sondern um sie beispielsweise im Wirtschaftsministerium zu platzieren. Könnten Sie sich grundsätzlich sowas vorstellen?
Ich war mit Anfang 30 mal ein Jahr lang leitender Projektleiter im Bundeswirtschaftsministerium für eine Unternehmensberatung, kenne das Haus rauf und runter, bin als Kölner Volkswirt natürlich auch der Tradition des Hauses verbunden. Aber natürlich ist der Bundespräsident ein repräsentatives Amt, aber er kann schon Einfluss nehmen, er kann Einfluss nehmen auf die Debatte, er kann Dinge framen, das hat man immer wieder gesehen. Es ist das höchste Amt im Staat und wenn man dafür kandidiert hat, ist das in gewisser Weise das Ende einer politischen Laufbahn. Also ein Ministeramt möchte ich für mich fast ausschließen. Ich bin ja auch noch Unternehmer und habe noch Unternehmen. Wenn man mich nochmal fragen würde, wäre es wahrscheinlich schwer, diese Ehre auszuschlagen. Das ist dann natürlich was wirklich Ehrenhaftes, auch wenn es viel Gegenwind gibt. Aber ich wäre nicht böse, wenn man mich nicht mehr fragen würde, denn das eine Mal hat viel, viel Kraft gekostet. Es hat Geschäftsbeziehungen gekostet. Eine Fondsgesellschaft hat mich gekündigt. Also die Firma stand ganz kurz sehr schlecht da. Ich musste richtig rudern, um das zu korrigieren. Dass die vorher schon nicht sehr freundliche Haltung der Medien, 2016 nannte mich der Deutschlandfunk noch den Liebling der Medien. Aber die Haltung war natürlich 2022, 2021 schon nicht mehr sehr freundlich. Die schlug dann in wirklich brutalste Diffamierung um. Also es war schon ein heftiger Ritt. Ich habe es gern gemacht, aber es war schon ziemlich hart. Also von daher, wenn man nochmal fragen würde, wäre es schwer, Nein zu sagen. Aber vielleicht fragt man ja nicht mehr. Dann habe ich meinen Dienst getan.
Ich verstehe. Sie besitzen ja auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und haben die letzten drei Wahlen nach eigenen Aussagen jeweils für Donald Trump gestimmt. Seine zweite Amtszeit muss man, also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, unterscheidet sich bisher fundamental von seiner ersten Amtszeit. Er ist nicht mehr der Friedenspräsident und die Epstein-Files, um die ist es jetzt, seitdem die Iran-Sache so hochgekocht ist, sehr ruhig geworden. Er hat selber mal gesagt, er sagte vor der Wahl, er wird alles, was zum Thema Epstein veröffentlichen. Nach der Wahl sagte er, wer ist Jeffrey Epstein? Die ganze Sache liegt hinter uns, ist doch alles jetzt quasi papperlapapp. Und dieser Deep State, den er immer nannte als Drain the Swamp, den will er jetzt auch nicht mehr in dieser Art und Weise anfassen. Jetzt möchte ich das gleich noch eins vorab sagen, nicht Sie jetzt da so hingestellt zu stellen, als das war eine Fehlprognose. Ich war selber absolut pro Trump, das möchte ich ja auch ganz klar so sagen. Ich hätte ich die Möglichkeit gehabt, ihn in der ersten Amtszeit und auch jetzt in der letzten auch gewählt. Ich bin aber absolut erschrocken, was hier seitdem passiert. Ich will nicht sagen, er ist nicht wiederzuerkennen, aber ich meine, er steht unter einem gewissen Druck von außen. Können Sie sich erklären, was da mit ihm passiert ist?
Ja, muss ich ein bisschen länger ausholen. Wissen Sie, wer das Wort Friedenspräsident im Deutschen zum ersten Mal für Donald Trump benutzt hat?
Nee.
Das war ich 2016 im März in der Wiener Messehalle. Das war noch im Wahlkampf. Armin Wolf, der Chefreporter des ORF, war da. Wir waren im Podium, 500 Leute im Publikum. Und ich habe gesagt, ich werde Donald Trump wählen. Er ist mein Friedenspräsident. Gelächter im Publikum. Trump ist Trump. Dass er ein Selbstdarsteller ist, dass er ein Reality-TV-Star ist, dass er auch, sagen wir mal, ein Immobilienpromoter ist mit der entsprechenden Persönlichkeit, das war mir alles klar. Ich verfolge ihn seit 1987. Aber er hat sich sehr konsequent und sehr konsistent über die Jahre und Jahrzehnte gegen den Deep State und gegen die Forever Wars ausgesprochen. Und im März 2016 hat er mich gewonnen. Da hat er nämlich in einer Talkshow, einer Mainstream-Talkshow, gegen zwei oder drei Reporter sehr gute Figur gemacht, als es um Syrien ging. Und er hat gesagt, wir sollten da keine Waffen mehr hinschicken, wir wissen das nicht, wir schicken die Waffen an Terroristen, also wir sollten das stoppen. Und da hat er sich sehr gut geschlagen. Und heute empfängt er diesen Terroristen, den Al-Jolani, der wahrscheinlich vom CIA gegroomt wurde und entwickelt wurde als Staatspräsidenten und will auch davon nichts mehr wissen. Und diese Friedenslinie hat er auch in der ersten Amtszeit konsequent durchgezogen. Damals wusste er noch nicht, wie Washington funktioniert. Er hat Leute reingenommen, die nicht seine Vertrauten waren. Ich war erstaunt und wirklich auch begeistert von der Resilienz dieses Mannes, also unter dem Beschuss. Der war ein echter Störfaktor auch in der ersten Amtszeit. Er konnte nicht viel tun. Da gab es Russiagate, da wurde er unter Dauerbeschuss genommen. Dann gab es diese Inszenierungen vom 6. Januar, ein Sturm auf das Kapitol. Wenig später gab es ja einen sehr ähnlich aussehenden Sturm auf den Reichstag. Erstaunlich, wie sich die Bilder da geglichen haben. So, und jetzt zur Frage. Ist er belastet? Wurde er dahin gedreht? Ja. Ich gehe davon aus, dass er in den Epstein-Files massiv drin ist, dass er auch da Belastungsmaterial gegen ihn vorliegt. Ich meine, er hatte seine Misswahlen, er war kein Kind von Traurigkeit, er trinkt ja keinen Alkohol, aber sonst hat er da, glaube ich, einiges nicht ausgelassen, wie tiefer da drin steckt. Ich glaube nicht, dass die ganz schlimm Dinge gemacht haben, aber es reicht natürlich, um ihn eigentlich unpräsidial zu machen. Das wäre mal meine Vermutung. Ich weiß es natürlich auch nicht genau. Aber ich habe gestern noch einen 5-minütigen Clip gesehen von Marjorie Taylor Greene, auch einer MAGA-Kongressabgeordneten, die ihn ganz treu unterstützt hat und die ja dann quasi zu den Demokraten gewechselt ist in der Abstimmung, um die Epstein-Files zu veröffentlichen. Mhm. Und Trump hat sie angerufen. Trump hat dann auch ganz aktiv Lobbyismus betrieben, ganz aktiv interveniert, damit diese Files nicht veröffentlicht wurden. Er müsse seine Freunde schützen. Aber die Freunde sind die Täter, das sind die Straftäter, das sind die Sexualstraftäter, das sind die Leute, die belastet sind. Und das geht dann nicht mehr. Und von daher glaube ich, dass Belastungsmaterial gegen ihn vorliegt. Aber er hat natürlich auch mit seinem Schwiegersohn Jared Kushner und Steve Witkoff zwei sehr einflussreiche Lobbyisten der jüdischen Lobby dort oder der Israel-Lobby, wie mein lieber Kollege John Mearsheimer sagen würde, hat ja ein Buch, die Israel-Lobby, vor vielen Jahren geschrieben, ist dafür auch kritisiert worden, ist honoriger Professor an der University of Chicago. Also ich denke, da wurde Druck ausgeübt, aber so wie ich Trump einschätze, ich schätze ihn nicht als Strategen ein, ich schätze ihn als unglaublich resilient ein, als schlagfertig, natürlich auch als etwas narzisstisch. Ist er mittlerweile davon überzeugt, dass er das Richtige tut und hat sich selber davon überzeugt und muss nicht mehr groß überzeugt werden. Das ist so meine Einschätzung, wenn ich so die Persönlichkeitsdynamik sehe.
Bitte, ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen.
Ich Ihnen auch nicht, aber wir sehen ja, wie da massive Korruptionsvorwürfe auch sind, wie Insider-Trading gemacht wurde vor seinen Presseveröffentlichungen. Da gibt es ja genug Material dazu. Wir sehen, dass die Epstein-Files nur zur Hälfte veröffentlicht wurden und dann auch noch stark geschwärzt und die Täter eigentlich geschützt wurden und die Opfer zum Teil nicht. Wir sehen, dass um 9/11, die 2 Jahre gar nichts veröffentlicht wurde.
Richtig.
Das Justizministerium unter Pam Bondi, die jetzt auch gefeuert wurde von Trump, hat angefangen, Akten aktiv zu vernichten und auch wieder von der Webseite runterzunehmen. Also das stinkt alles gewaltig zum Himmel. Und ich bin schon kein sehr leichtgläubiger Mensch und ich weiß, dass in der Politik vieles geht, aber was da im Rahmen der Epstein-Files hochgekommen ist, das hat auch meinen Vorstellungshorizont überschritten. Das muss ich wirklich sagen.
Ich darf dabei erinnern, vor ungefähr 2 Wochen kam es auf einer Pressekonferenz zu einer Frage an Trump, gerade rund um das Thema Insidergeschäfte. Da ging es darum, dass, ich meine, 21 Minuten vor gewissen Tweets, die er gemacht hat, große Positionen auf US Crude, also WTI-Öl, gesetzt wurden. Zum einen mal Long 400 Millionen und dann Short 740 Millionen und damit massiv eingecasht wurde. Und seine Antwort daraufhin war: The world is a casino. Also, er hat das, und alle, gerade ein Witkoff, der hinter ihm stand, die haben regelrechte Lachanfälle gekriegt. Und das war so, ja, die Welt ist ein Casino, so nach dem Motto, also diese Schamlosigkeit. Ich glaube, das ist schon etwas, ich meine, ich bilde mir überhaupt nicht ein, dass nicht unter allen anderen Präsidenten genauso dort eine gewisse Vetterleswirtschaft betrieben wurde, das ist einfach ganz normal. Aber das ist ja jetzt schamlos, ohne es zu verdecken. Die lachen ja regelrecht. Und das ist so etwas, wo ich sage, ich denke, das gefällt auch vielen seiner alten Anhänger nicht, die ihn, nehmen wir einen Alex Jones, einen Tucker Carlson, der absoluter Mega-Pro-Maga war, Candace Owens und so weiter, die haben sich alle abgewendet von ihm. Und das zeigt dann schon, dass auch ein gewisser Teil eigentlich seiner engsten Vertrauten in der Unterstützung erodiert unter ihm. Ja? Also es ist ein gewisses Fundament, das erodiert dann da auch. Ich weiß nicht, wie Sie das miterlebt haben.
Ja, in der Tat, Sie sagen es, viele von den MAGA-Unterstützern, von den prominenten Köpfen sind weg. Und natürlich rumort es an der Basis. A Turning Point USA von Charlie Kirk wurde quasi von seiner Ehefrau gekapert. Da ist auch noch nicht alles aufgeklärt. Sie und ich machen uns da unsere eigenen Gedanken, was da passiert sein könnte. Das geht in ganz tiefe Abgründe unter Umständen. Charlie Kirk hat gegen Ende seiner Und er ist sehr einflussreich bei jungen Amerikanern gewesen, auch sehr deutlich gesagt, dass man keinen Regime-Change, keinen Krieg im Iran anfangen solle, war da sehr, sehr deutlich. Er war auch sehr deutlich in Bezug auf die israelische Kriegspolitik. So, wir wissen nicht, also die Basis bröckelt, die Benzinpreise steigen. Ich habe gerade noch einen Tweet von Trump gesehen, wo er 2011 einen Tweet gemacht hat. Die Benzinpreise steigen, feuert Obama. Also diese Schamlosigkeit, diese Frechheit war ja immer auch sein Markenzeichen und die war ja auch zu dem Zeitpunkt, als er noch Störfaktor war. Man wusste ihn ja nicht einzuschätzen und er war ja auch Störfaktor. Er hat ja nun auch, und in gewisser Weise ist es trotzdem gut, dass er da war, die erste Amtszeit. Ich glaube, in seiner ersten Amtszeit sind viele kriegerische Entwicklungen verzögert worden. Allein dadurch, dass diese Auseinandersetzung zwischen seinen Gegnern und ihm stattfand und vieles blockiert hat. Wobei er, das darf man auch nicht vergessen, in seiner ersten Amtszeit die Ukraine auch massiv aufgerüstet hat. Das lief auch in der ersten Amtszeit Trump, aber es gab immerhin keine Kriege. Aber das hat sich natürlich seit dem letzten Sommer brutal geändert und mein Bild von Trump fing an, sich zu ändern, schlagartig mit diesem Krieg und mit dem Big Beautiful Bill, der ja auch also dem Haushaltsgesetz vom 4. Juli letzten Jahres, wo 5 Billionen neue Schulden mal eben über Nacht dann vereinbart wurden mit dem Kongress. Da habe ich noch gedacht, naja, vielleicht macht er das, um sich nicht ganz querzustellen mit dem Kongress und auf anderen Handlungsfeldern dann freie Hand zu haben. Aber das war es ja nicht, sondern das war der Beginn einer Baerbock'schen 380 oder 360-Grad-Wende oder einer tatsächlichen 180-Grad-Wende.
Herr Professor Otte, ich möchte Ihnen da noch die letzten Worte lassen. Ich finde es immens wichtig und viele Leute verstehen es leider immer noch nicht, warum Bargeld die manifestierte Freiheit ist, die wir quasi in unseren Händen halten können. Und doch ist es so, ich weiß nicht, wie Sie das eigentlich persönlich sehen beim Zahlen, wenn Sie irgendwo in einem Restaurant sind, ob Sie da eher zu Bargeld greifen oder eine Kreditkarte nehmen. Vielleicht noch ein paar letzte Worte zu Ihrem Buch noch hinzufügend, was das Thema Bargelderhalt angeht.
Ja, danke, Herr Hopf. Ja, ich sehe immer zu, dass ich jede Woche oder alle 2 Wochen tatsächlich eine größere Menge Bargeld hole, dass ich es auch in Umlauf bringe. Aber natürlich zahle ich auch mit ePay. Und wenn man was bei Amazon kauft, ist sowieso alles elektronisch. Also das Elektronische ist auf dem Vormarsch. Aber Bargeld ist der Gradmesser für eine freie bürgerliche Gesellschaft. Denn Bargeld erlaubt es Ihnen und mir, ein Geschäft zu machen, ohne dass sofort ein Dritter zuschaut. Und das muss in einer Vertrauensgesellschaft, in einer bürgerlichen Gesellschaft möglich sein. Also sonst kommen wir von der Vertrauensgesellschaft in die Misstrauensgesellschaft. Da sind wir schon. Das ist dann fast schon Totalitarismus. Also wenn man den Bürger unter Generalverdacht stellt, der Grad der Bargeldakzeptanz ist ein sehr guter Gradmesser für den Grad unserer Freiheit, unserer Demokratie. Und wie gesagt, ich habe eine Webseite rettet-unser-bargeld.de. Da kann man sich informieren. Da können Sie auch dann an der Verlosung teilnehmen für die Premierenparty am 2. Juni. 28 Silberunzen verlosen wir. Es ist nicht immer praktisch, alles mit Bargeld zu bezahlen. Mache ich auch nicht. Aber verwenden Sie es, wo Sie es können. Auch mal im Restaurant, auch mal bei höheren Rechnungen. Warum nicht? Es schadet auch nicht. Das ist natürlich mittlerweile auch etwas schwieriger, weil viele des heutigen Dienstleistungspersonals nicht mehr so kopfrechnen können wie früher. Den muss man dann vielleicht noch ein bisschen Nachhilfe geben im Kopfrechnen. Da hat man dann aber auch noch mal eine gute Tat getan. Von daher, ja, schützt unser Bargeld, rettet unser Bargeld, ganz, ganz wichtig.
Ich sage herzlichen Dank, Professor Otte, für ein weiteres sehr spannendes Interview. Leute, an euch, kommentiert gerne. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den direkten Zugang zum Buch. Ich wünsche alles Gute und einen schönen Abend. Danke sehr.